Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe viele Freunde im Baptismus. Ich lerne ganz viel von den Leuten, auch von einigen Gemeinden, die ich immer wieder besuche. Und deshalb ist es mir eine besondere Freude und Ehre, hier zu sein. Und ja, das Thema ist auch sehr spannend. Das Thema, wie können wir über Gott reden oder wie können wir auch heute nicht über Gott reden? Und darüber wollen wir nachdenken und das ist zum einen, werde ich Impulse geben dazu und zum anderen seid ihr eingeladen, die dann umzusetzen. Das heißt, es wird insgesamt 3 Unterbrechungen geben in diesem Vortrag. Und ja, es tut mir leid, einige denken schon, oh, das wird richtig Arbeit. Genau, ja, genau so ist es. Da sollt ihr immer, und zwar an derselben Frage aus verschiedenen Perspektiven weiterdenken, weil ich glaube, wenn es um Kommunikation geht, wenn es um Reden geht, wenn es um Verständnis geht, wenn es darum geht, wie können wir über Gott reden, dann müssen wir das tatsächlich auch selbst reflektieren. Dann können wir das nicht füreinander tun, sondern dann müssen wir das selber tun. Und ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema und es hat ganz viel ja, mit diesem Herzschlag Gottes zu tun. Es hat ganz viel zu tun damit, wo Gottes Herz schlägt und dass wir da ein Gespür für bekommen. Und da bin ich, muss ich sagen, auch immer wieder lernender. Und deshalb möchte ich gleich am Anfang dieses Wort Missio Dei, ist ein bisschen sperrig, lateinisch und alt, aber es ist für mich das zentrale Wort, auf dem der ganze Vortrag, ich glaube das ganze Wochenende, vielleicht sogar der ganze Baptismus steht. Nämlich es geht darum, dass Gott der Handelnde ist. Er ist der, der Geschichte schreibt. Er ist der erste Missionar. Er ist der, der handelt in dieser Welt, in unseren Gemeinden und vielleicht auch in deinem Leben. Und das ist mir sehr wichtig, weil immer wenn wir über Mission und Evangelisation reden, dann kommt manchmal so ein Druck. Dann kommt manchmal so ein, das müssen wir jetzt machen. Jetzt noch 7 Techniken zur perfekten Mission ohne Anstrengung und dann gibt es endlich Erweckung. Und ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir Gott helfen dürfen. Dass Gott aber der ist, der an Menschen handelt. Ich glaube, niemand kann von uns bekehrt werden, sondern nur durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen die Helferinnen und Helfer Gottes sein. Das bedeutet, dass wir auf ihn hören müssen, dass wir ihn verstehen müssen. Das bedeutet, dass das Licht Gottes schon da ist und Evangelisation bedeutet, auf dieses Licht hinzuweisen. Wir sind es nicht, sondern Gott leuchtet durch uns. Aber er ist der, der die Tatkraft und die Leuchtkraft und auch das Reden durch seinen Heiligen Geist tut. Und er benutzt uns, und das ist großartig, und deshalb sind wir auch hier. Aber es bewahrt uns vor einem großen Missverständnis, dass wir es können, dass wir es machen können und dass wir nur den richtigen Kniff haben. Und dass da, und mich stört das manchmal, dann gibt es wieder irgendwo etwas und dann rennen alle nach Amerika oder nach Brasilien oder irgendwo hin und denkt man, ja, ich nehme mir ein bisschen was da mit. Nee, ich glaube, Gott will durch dich reden, da wo du bist. Wir sollen uns an dem großen Licht orientieren und nicht an irgendwelchen Pseudolichtern. Und deshalb, unsere Bedeutung liegt nicht darin, dass wir ein großes Werk tun, sondern dass wir Teil von seinem großen Werk Gottes sind. Und so sehe ich diesen kleinen Vortrag heute, so sehe ich dieses Wochenende, so sehe ich die Gemeinden und Kirchen in dieser Welt, dass wir und unsere Bedeutung darin liegt, dass wir auf den großen Gott hinweisen. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und dafür sprachfähig zu sein, darüber wollen wir heute nachdenken. Zu sehen, wie können andere Menschen Gottes Handeln auch durch uns verstehen. Durch das, was wir reden und auch das, was wir tun, ja sogar noch viel mehr durch das, was wir sind. Durch das, was wir sind. Und heute Abend, in diesem ersten Teil, da geht es jetzt auch ein bisschen darum, zu verstehen nochmal, in welchem Setting, in welcher gesellschaftlichen Prägung wir sind, warum wir manchmal auch als Christinnen und Christen nicht verstanden werden und was wir tun können und wie wir das auch vielleicht ein Stück uns gegenseitig helfen und einüben können. Und morgen möchte ich daran anknüpfen und nochmal fragen, eher biblisch und theologisch dann zeigen, was heißt denn das für die Gemeinde und für unsere Arbeit vor Ort. Und ich möchte mit zwei Zitaten anfangen. Am Puls Gottes. Eberhard Jüngel war früher Professor in Tübingen und war ein sehr kluger Mensch und hat einen hervorragenden Vortrag gehalten. Da möchte ich zwei Zitate, die einfach wunderbar passen und diesen Vortrag einleiten, uns vorlesen. Wenn die Kirche ein Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, dann würden Evangelisation und Mission den Rhythmus des Herzens der Kirche im hohen Maße bestimmen. Und Defizite bei der missionarischen Tätigkeit der christlichen Kirche, Mängel bei ihrem Evangelisieren, würden sofort zu schweren Herzrhythmusstörungen führen. Und dieses Bild möchte ich uns ein bisschen mitgeben, auch, dass wir darüber nachdenken und fragen, wie geht das denn bei uns in der Gemeinde? Wo stehen wir denn gerade? Wie schlägt denn unser Herz? Ich stelle immer wieder fest, ich werde immer wieder gefragt, ob ich Gemeinden begleite und berate, und das mache ich auch sehr gerne, aber das scheitert manchmal gleich beim ersten Telefonat oder beim ersten Treffen. Weil ich sage den Leuten immer, okay, ich möchte am Anfang gerne eine Aufstellung haben von ihren Finanzen, von der hauptamtlichen Arbeit und von der ehrenamtlichen Arbeit. Und ich möchte das in einer Tabelle haben. Auf der einen linken Seite steht immer, das geht nach innen in die Gemeinde und auf der rechten Seite, das geht nach außen. Und diese Analyse, mit der möchte ich gerne anfangen. Und manche machen das und die sind dann ganz überrascht, nämlich dass die linke Seite ganz voll ist und die rechte Seite relativ verwaist. Und manche sagen, nö, sie wollen das gar nicht, und dann sage ich, ja, dann will ich auch nicht. Und dann kommt jemand anderes, macht es wahrscheinlich eh besser. Aber ich glaube, wir sind oft damit beschäftigt, ganz stark zu gucken, dass es uns gut geht. Und dass das funktioniert. Und das ist auch nicht schlecht, bitte, nicht gegeneinander ausspielen. Das eine braucht das andere. Aber ich finde das, was Jüngel hier sagt, ist ganz wichtig. Mission ist der Herzschlag. Gibt es das an, wie die Gemeinde weiterleben wird? Und wir müssen immer wieder darüber nachdenken, was das heißt. Was das heißt für unsere Veranstaltungen, für unsere Hauptamtlichen. Ja, was das heißt für meinen eigenen Lebensstil, für meine eigene Beziehung mit Gott und eben auch über die eigene Sprachfähigkeit. Wie kann ich denn über Gott reden? Ein zweites Zitat: Wenn die Kirche ihre prophetische Stimme verliert oder ihre Tatkraft, verliert sie ihre Relevanz und wird schwach. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dass wir gerade im Westen so eine Kirche vorfinden, die a. wenig zu sagen hat und wenn, dann nicht mehr verstanden wird. Und b. keine transformatorische Wirkung in den öffentlichen Raum mehr hat. Howard Yoder war ein mennonitischer Theologe. Und ich glaube, das hängt nämlich damit zusammen. Worte haben eine Kraft der Veränderung. Und Worte stehen nie alleine da. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir über Gott reden können, dann reden wir immer über ein Setting. Wir werden das später Resonanzraum nennen. Das heißt, ich rede, jemand hört zu und das sind mehr als die Worte. Wir wissen das aus der Kommunikationswissenschaft, ja, dass die Körpersprache total wichtig ist und dass wir uns das, was nur gehört wird, am schlechtesten merken können. Aber das, was wir selbst tun, das, was, wo was überspringt, wo was zum Klingen kommt, wo wir einander sehen, wo wir merken, oh, da ist Augenkontakt, da passiert was zwischen uns, da merken wir plötzlich, oh ja, da steigt die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wenn wir darüber reden, dass wir reden wollen, dass wir nicht nur über Worte reden, auch, und über ihr Verständnis, sondern dass wir darüber reden, wie können wir denn etwas transportieren? Wie können wir denn etwas transportieren, sodass mein Gegenüber tatsächlich etwas versteht und tatsächlich Veränderung geschieht? Wie kann Gott in dem anderen so wirken, dass tatsächlich Veränderung geschieht? Weil das ist das, was Mission im Letzten ist. Dass Menschen sich verändern. Dass Menschen beginnen, in ihrem Denken, in ihrer Sprache, in ihrem Verstehen plötzlich Gott zu erkennen, was vorher gar nicht möglich war. Das ist das Geheimnis des Heiligen Geistes. Das haben wir nicht im Griff, das können wir nicht machen und das ist auch gut so. Aber das ist der Glaube und das Vertrauen, dass, ja, dass Gott da wirkt. Und dazu müssen wir aber rausgehen. Dazu müssen wir rausgehen, dazu müssen wir tatsächlich unsere Kirchen verlassen. Ja, ich finde Anbetung toll und total wichtig. Aber um missionarisch zu sein, um Menschen zu begegnen, um mit Menschen zu reden, muss ich mit offenen Augen anbeten. Da muss ich rausgehen, muss ich Menschen begegnen. Und das fällt uns heute in einer Zeit, wo viele Veränderungen sind, wo das, was wir mal, ja, christliches Abendland, ob es das je gab, aber dass das Christentum, sag ich mal, sehr wirkmächtig war, das ist vorbei. Plötzlich merken wir, Mann, wir sind vielleicht als Christinnen und Christen eher Außenseiter. Es wird über alles Mögliche geredet. Die größte wachsende Gruppe, das sind eher so Agnostiker, Indifferente. Leute, die jetzt gar nicht an nichts glauben, aber die auch nicht an was glauben, denen das einfach egal ist. Die gar nichts gegen einen haben, aber da redet man mit denen und das ist wie gegen so eine Wand reden. Vielleicht verstehen die uns aber auch einfach nur nicht. Darüber müssen wir nachdenken. Deshalb glaube ich, dass über Gott reden, die Kommunikation des Evangeliums, ein Zentrum des Glaubens ist. Darum geht es. Und diese Kommunikation des Evangeliums heißt, dass wir es verstehen für uns, dass Gott zu uns redet. Dass wir verstehen, von was reden wir eigentlich, was ist denn das Evangelium, was ist denn die gute Nachricht? Und dass die Leute um uns herum verstehen. Und das ist deshalb die große Frage. Was ist das Evangelium und wie können wir es kommunizieren? Und vor allen Dingen, wie kann es verstanden werden? Wie kann es verstanden werden von den Menschen um uns herum? Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe einen Nachbar, mit dem verstehe ich mich wirklich sehr gut. Er ist so ein Alt-68er Sozialarbeiter, alle Klischees. Ja, und er ist wirklich total nett. So eine richtige linke Bazille. Es ist herrlich. Ja? Ja. Und ungefähr vor einem Jahr standen wir im Garten, wie das dann halt so ist, samstags. Ja? Und er sagt, Tobi, ich muss dir jetzt mal was sagen. Du bist echt klasse. Und wir verstehen uns echt gut. Und ich mag dich wirklich gern. Aber ich habe eine Frage an dich. Die ganze Zeit will ich die schon, aber ich habe mich nie getraut, aber heute will ich sie dich fragen. Und ich sage, ja, okay. Wenn du einen Sohn hättest, ich habe zwei Töchter, wenn du einen Sohn hättest, würdest du den opfern? Würdest du den töten? Ich sage, was? Geht's dir gut oder was? Ja doch, du bist doch so religiös. Immer gehst in die Kirche, ich finde dich ja sonst immer ganz normal, aber da hast du doch ein bisschen einen Spleen. Ja? Du bist doch Theologe, also du glaubst an Gott. Und Gott hat doch seinen Sohn geopfert. Der hat doch ein Blutopfer gemacht. Ja, würdest du das jetzt auch machen? Nein, ich habe ja Töchter, ich bin raus. Ja. Hat jemand Söhne? Ja. Jawohl, Herr Rinke, Sie dürfen die Frage nachher beantworten. Was Jahrhunderte für die Leute überhaupt kein Thema war, dass Gott seinen Sohn geopfert hat zur Erlösung von uns, das wurde nie in Frage gestellt. Das wurde nie in Frage gestellt, das war einfach so. Das war gut, das war verständlich, das war normal. Das verstehen die Leute heute nicht mehr. Warum muss hier ein Vater aus Liebe seine Liebe zeigen und sein Kind opfern? Der versteht das nicht. Und er ist nicht der Einzige. Wie können wir über Gott kommunizieren? Jetzt können wir sagen, es ist aber die Wahrheit. Und die Wahrheit muss gesagt werden. Und wir sind die Baptisten, wir haben sie sowieso. Genau. Ja, ich weiß, hier kann ich das sagen, wird ja keiner machen wahrscheinlich. Aber das ist das Problem. Es nützt nichts. Da können wir auch noch 10-mal sagen, es ist aber wahr. Es wird für mein Gegenüber nicht wahrer. Da kommt nichts zum Klingen, außer Fragezeichen. Was bedeutet das? Deshalb die erste Übung. Es werden gleich Blätter ausgeteilt. Und ich lade euch ein, ehrlich, es wird nicht eingesammelt, es wird nicht korrigiert. Ja. Das muss ich immer, hier muss ich das nicht sagen, aber muss ich bei meinen Studenten immer sagen, wenn ich irgendwelche Übungen mache. Wird es eingesammelt, gibt es eine Note? Ja. Nein, okay, dann kann ich ehrlich sein. Also ihr könnt ehrlich sein. Ihr sollt aufschreiben, ganz einfach, die einfachste Übung. Was ist das Evangelium? Was ist die gute Nachricht für euch? Was ist die gute Nachricht für euch? Ja. In 2, 3 Sätzen einfach mal aufschreiben, was ist die gute Nachricht für euch? Nehmt euch die Zeit, wir haben kurz ein paar Minuten. Und es ist wichtig, dass ihr das tatsächlich macht, weil für die nächste Übung braucht ihr die 2, 3 Sätze. Das möchte ich schon mal verraten. Sonst verliere ich euch und das will ich nicht. Und es gibt es ein richtig oder falsch? Wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Naja, aber es wird auf alle Fälle, bleibt es bei euch. Während einige noch schreiben. Es ist jetzt ganz interessant. Wir könnten jetzt das auswerten und mal gucken, gibt es so Kumulationen? Kommt irgendwas besonders oft vor? Weil es wird so sein, dass es auch sehr unterschiedlich ist. Und das, obwohl hier ja alles Baptisten sind. Ja, also könnte man ja denken, wenn so eine homogene Gruppe ist, aber dann weiß man, naja gut, es gibt dann Altersunterschiede, vielleicht auch ein bisschen Milieuunterschiede, dann gibt es diese Gründerinnen und Gründer, die hier sind. Ja, das wäre auch interessant, haben die wieder was anderes, was Neues, im Gegensatz zu so 165 Jahre Gemeinde? Oder ist das genau wieder kompatibel? Das ist also ganz spannend. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja jemand, der sagt, ich würde mal meinen Satz einfach mal vorlesen. Freiwillig. Wenn niemand, ist auch okay, aber das war einfach mal so 2 vielleicht mal hören. Vielleicht sind die auch zufällig total gleich. Ja.
Für mich ist es die Annahme, dass er mich will, hier und jetzt. Er will mir alles geben, was mir fehlt und mich von meinen Ängsten befreien.
Vielen Dank. Noch jemand Zweites? Jawohl.
Für mich ist es, dass mein Schöpfer mich durch das Opfer seines Sohnes aus der Trennung von ihm wieder in seine Gegenwart zu ihm gebracht hat und es mir ermöglicht, in seinem Reich aktiv gestaltender Teilhaber zu sein.
Wow, vielen Dank. Ja, also wir sehen 2 Statements jetzt und schon sehr unterschiedlich. Ja, und so würden wir das jetzt, geht das nachher weiter und wir werden jetzt mit diesen Sätzen gleich auch noch weiter arbeiten. Aber erstmal geht es darum, was ist denn für mich persönlich vielleicht diese gute Nachricht? Weil wenn ich nicht weiß, was ich glaube, wird das für niemand anders in irgendeiner Weise attraktiv sein. Wenn ich nicht weiß, weshalb ich glaube, dann wird es wahnsinnig schwer, es jemand anders zu erklären. Deshalb ist das Erste und Wichtige, ich brauche auch eine Vergewisserung. Das heißt nicht, dass ich nicht zweifeln darf. Das heißt nicht, dass ich das nicht verändern soll. Das heißt nicht, dass das nicht lebendig in mir ist. Aber ich muss eine Ahnung haben von dem, was das Evangelium ist, was es auch für mich bedeutet. Und der zweite Schritt ist dann sozusagen diese Kommunikation zu anderen Menschen. Und das ist für heute tatsächlich herausfordernd. Und jetzt könnte man nochmal ein ganzes Wochenende damit verbringen, dass wir so Gesellschaftsdiagnostik machen. Ich möchte nur so ein paar Stichpunkte sagen, die für unser Thema ganz wichtig sind. Ich habe gerade dieses Beispiel von meinem Nachbar gebracht. Das nennt man, dass die Plausibilitätsstruktur des Glaubens verloren gegangen ist. Für ganz, ganz viele Menschen. Das, was für viele über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte logisch nachvollziehbar war. Das heißt nicht, dass die Leute das dann geglaubt haben, aber sie haben es verstanden. Die wussten, von was wir reden. Und das ist für viele verloren gegangen. Und der Hintergrund, und da werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, ist, dass heute eben nicht mehr das Christentum das Entscheidende ist, sondern dass alle Weltanschauungen und alle Religionen gleichwertig nebeneinander stehen. Dass es nicht mehr heißt, ja, das Christentum ist aber die Wahrheit und an der orientieren sich vielleicht auch die anderen. Und das bedeutet, dass wir den Anschluss auch allein von der Sprache her verloren haben. Die Verständnismöglichkeit des Glaubens. Wörter, die über Jahre umstritten waren, aber klar waren, weil jeder wusste, wenn man von Sünde geredet hat, da geht es um Gott und den Menschen und da ist was kaputt gegangen. Das ist was Schlechtes. Ja, wenn man heute eine Umfrage glauben darf, dann ist Sünde alles Mögliche, ja, aber es hat nichts mehr mit Gott und den Menschen zu tun. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die auf der einen Seite sich säkularisiert, das heißt von dieser Tradition, von dem Christentum sich immer mehr loslöst. Das heißt aber nicht, dass die Leute nicht mehr glauben. Und gleichzeitig glauben die Leute, aber sie glauben sehr subjektiv. Man nennt das Respiritualisierung. Wer sich dafür interessiert, darüber habe ich ja diesen Vortrag, den kann man online mal anhören, auf der Bundesratstagung. Yeah, extra gelernt für heute nochmal den Begriff. Bundesratstagung habe ich ja da einen Vortrag darüber gehalten, was das bedeutet. Weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir nicht irgendwie sagen, naja, es gibt die Leute, die an Gott glauben und an das, was das Christentum irgendwie in seiner Religion ausgemacht hat und die Leute, die nicht mehr glauben. Ich glaube, dass ganz viel dazwischen liegt, dass sich die Begriffe entleert haben, die aus dem Christentum kommen und jetzt subjektiv wieder neu gefüllt werden. Und in der Wissenschaft gibt es dafür eine schöne Chiffre. Da wird gesagt, Gott ist eine semantische Leerstelle geworden. Gott ist eine semantische Leerstelle. Das heißt, die Leute sprechen noch von Gott, aber sie meinen nicht mehr den Gott des Alten und Neuen Testamentes, sondern sie meinen ihre subjektive Erfahrung. Sie meinen das, wie sie das füllen. Und das ist eben ganz, ganz interessant. Und das hat viel mit diesen großen gesellschaftlichen Verschiebungen zu tun, aber das nur am Rande. Ich möchte eher so das große Bild nochmal zeigen, weil ich glaube, das, was ich jetzt so beschrieben habe, das nennt man Referenzrahmen. Also da, wo ich drin denke, da, wo ich drin rede, da, wo ich drin lebe. Und das drücke ich aus, wie ich dann mit Leuten rede. Das ist sozusagen die Folge daraus. Und der hat sich tatsächlich verschoben, wenn man vergleicht, wenn man 50 Jahre zurückgeht. Und ich glaube, aus meiner Sicht, und da bin ich nicht der Einzige, der das denkt, dieser Mann hat das am besten beschrieben. Charles Taylor ist der große alte Mann der Religionsphilosophie und Religionssoziologie, ein Amerikaner. Und der hat das sozusagen in seinem Werk beschrieben, wie diese Säkularisierung seit 300 Jahren sozusagen in Europa und auch in Amerika voranschreitet. Und er hat dafür ein ganz schönes Bild mit dieser Pluralisierung, die das, finde ich, nochmal sehr stark ausdrückt. Die Pluralisierung der Gesellschaft und auch des Glaubens heißt das, alle Werte und alle Glaubensformen, alle Religionen, alles, was ich mache, gleichzeitig und gleichwertig nebeneinander stehen. Und das ist, glaube ich, das, was uns, wenn wir über Gott reden, manchmal so Schwierigkeiten macht. Weil wir immer davon ausgehen, ja, ich habe ja recht. Das, was ich habe, das ist ja die Wahrheit. Aber mein Gegenüber sagt, ja, wunderbar. Lieber Tobi, schön, dass du die Wahrheit hast, ich habe sie auch. Patt. Und das hat sich wirklich verändert. Früher war das so, und das ist Theoretisch für uns klar, aber praktisch in unserem Alltag, glaube ich, ist das eine der größten Herausforderungen. Und er hat ein schönes Bild dafür verwendet und er hat gesagt, früher war es so, dass in Europa das Christentum war die Sonne und alle anderen Glaubensformen, Weltanschauungen, die sind um diese Sonne sozusagen rumgekreist. Und Gott war immer in der Mitte und das Christentum war in der Mitte. Und jetzt reden wir davon, es ist wie eine Supernova. Alle Glaubensüberzeugungen, Richtungen, Religionen, Weltanschauungen, die fliegen sozusagen parallel durchs Universum. Und es gibt nichts mehr, woran man sich orientieren kann. Und wenn wir dann kommen mit unserem Weltbild, mit unserem Referenzrahmen, ja, aber das Christentum ist noch in der Mitte, das verstehen die Leute dann gar nicht mehr. Warum? Weil sie diesen anderen Referenzrahmen haben. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, wenn ich mit Menschen rede. Weil Leute fühlen sich sofort unwohl, belehrt, wenn wir von diesem Referenzrahmen kommen. Ja, aber Gott ist in der Mitte, das Christentum ist in der Mitte und wir sind sozusagen alle außenrum. Und dann sagen die, nein, so ist es nicht. Ich empfinde das aber anders. Und wie können wir damit umgehen? Was bedeutet das, mit Menschen in einen Dialog zu kommen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, von meinem Glauben so zu reden, dass es wertschätzend ist in dem Gespräch miteinander? Ich glaube, das ist ein ganz großer und wichtiger Punkt. Und wenn es um Sprache geht, hat Taylor dann drei Sachen, wenn wir darüber reden, habe ich mal rausgenommen, die ich da sehr spannend finde und die jetzt auch gar nicht so neu sind, sondern die wir jetzt noch mal mitnehmen wollen in diese Frage, wenn ich über Gott rede, was ist wichtig? Sprache zieht immer Grenzen und Begriffe sind immer mehrdeutig. Das ist das, was wir beides erleben. Nämlich, dass unsere Sprache Grenzen zieht, zum Beispiel, glaube ich an Gott oder glaube ich nicht an Gott? Was bedeutet das? Was bedeutet für eine Sprachregelung, wenn ich mit Menschen rede, die Gott nicht kennen, werden die dadurch also exkludiert oder inkludiert? Nehme ich sie mit hinein? Wie rede ich darüber? Und diese Mehrdeutigkeit, die jetzt schon ja so ein bisschen kam, ein paar Mal, dass Begriffe, dass ein Begriff ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Und dass je nachdem, wie meine Biografie ist, wie meine Erfahrungen sind, ich denselben Begriff ganz anders fülle. Und das bedeutet, dass wir, gerade wenn wir jetzt über missionarisch, über Evangelisation reden, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, dass dann unsere unterschiedlichen Begriffe, unsere Rede von Gott vielleicht ganz anders verstanden wird, als wir es bisher dachten. Oder als wir es wollten. Als es vielleicht auch beabsichtigt war. Wir wollen es ja nur gut, aber die andere Person fühlt sich dadurch zum Beispiel bedrängt. Was bedeutet das? Wie gehen wir damit um? Sprache erzeugt etwas, das man als öffentlichen Raum bezeichnen könnte oder als gemeinsamen Ausgangspunkt, von dem wir zusammen die Welt betrachten. Das ist das, wo ich sagen würde, ja, das ist spannend. Kann ich mit meinem Gegenüber einen gemeinsamen Ausgangspunkt finden? Finden wir was Gemeinsames, wo wir dasselbe drunter verstehen, von dem wir sozusagen eine gemeinsame Reise beginnen? Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Erlebnis, vielleicht etwas Gemeinsames aus der Vergangenheit. Was bedeutet das? Weil über unsere Sprache, und das ist das Dritte, transportieren wir das. Und da transportieren wir auch ganz viel von uns selbst. Ein Wort ist nicht nur ein Wort, sondern es kann auch ein Schwert sein. Es kann verurteilen. Es kann aber auch tröstend sein und Liebe sein. Was wollen wir? Und Taylor sagt, Sprache transportiert eine höhere Form von Bewusstsein, von Moral, von Integrität, von Würde und Charme. Und das ist sehr machtvoll. Worte haben Macht. Worte können heilen, aber auch verurteilen. Wenn wir über Gott reden, ist es eine Grundvoraussetzung. Was möchte ich denn? Was möchte ich denn, dass die Leute Verstehen von Gott durch das, was ich sage und das, was ich bin. Wie möchte ich über Gott reden? Und bin ich mir im Klaren, dass ich zum Beispiel durch das, was ich sage, auch ein Gottesbild vermittle? Dass deutlich wird, wie ich über Gott rede, wie ich über den Menschen denke. Dass ich den Menschen mitnehme oder eben auch nicht. Mir hat mal jemand gesagt, naja, also Tobias, das macht es mir zu kompliziert. Ich sage die Botschaft, ich sage das Evangelium, den Rest soll Gott machen und ich gehe wieder nach Hause. Ja, Gott kann aus vielem was machen, Halleluja. Und im Kindergottesdienst wurde mir immer gesagt, Gott kann auch aus Mistdünger machen, ja, Halleluja. Und trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass wir versuchen, uns in diese Geschichte Gottes hineinzuspüren. Was hat Gott denn mit den Menschen vor? Wenn wir sagen, Gott liebt die Menschen, wie zeigt sich das denn? Nicht für mich, ja nicht mal für Gott, sondern für die Menschen. Was zeigt sich das denn, wenn die zu uns kommen? Was für einen Geschmack bekommen die denn? Und das bedeutet auch für uns als Gemeinde und Kirche, die Kirche repräsentiert die christliche Stimme in einer pluralen Gesellschaft. Wie werden wir wahrgenommen, wenn Leute kommen? Deine Nachbarin, dein Nachbar, würdest du den einladen in deinen Gottesdienst? Würden die Leute kommen? Was würden sie erleben? Was verstehen die Leute bei uns? Ich habe nicht meine Nachbarin, sondern eine Mutter von einer Schulkameradin meiner Tochter eingeladen. Die hat uns gefragt, Mann, ihr seid ja immer so religiös, ihr geht in den Gottesdienst, in den Christustreff, ich würde gerne mal mitkommen. Also ich hatte keine Chance irgendwie, war ja blöd, da Nein zu sagen. Also dann habe ich sie mitgenommen und ich war echt ein bisschen aufgeregt. Wir sind eine tolle Gemeinde in Marburg, ja, aber auch so ein bisschen, naja, wir sind halt schon fromm, ne? Und was mir sonst sonntags ganz recht ist, wenn dann plötzlich, naja, da sieht man da manches nochmal anders, ne? Und das ging aber alles ganz gut. Also Begrüßung ging gut, ja. Anbetung, habe immer so rübergeguckt, fand die toll, ja. Und dann habe ich gerade so ein bisschen entspannt, sagt die Anbetungsleiterin, und so, jetzt gehen wir in Bienenkörbe und beten miteinander. Alle drehen sich sofort zueinander rum, ja, legen die Hände und fangen an zu beten. Ich wollte noch gucken und sie dreht sich rum, alle gucken, sie, alle fangen an zu beten, ich sehe ihre Hilflosigkeit, will hin, und schon zu spät, sie rennt raus. Und später haben wir drüber geredet und sie sagt, das war mir einfach zu intim. Ich kannte ja außer euch niemanden. Und plötzlich soll ich mit jemand, also ich habe eh noch nie mit Gott geredet. Ich habe schon überlegt, ob ich es mal mache, aber dann öffentlich hier vor den Leuten. Nee, das kann ich nicht. Deshalb, was bedeutet das? Wie reden wir über Gott? Was für Formen haben wir? Was für Sprache haben wir? Und ich möchte das nochmal sagen, zusammenfassen, was ich bisher gesagt habe. Wir haben eine religiöse Sprachkrise. Die Anbindung an bisherige Traditionen und Konfessionen und Glaubenssprache, das ist verloren gegangen für die Leute. Es gibt kaum noch Anbindung an institutionelle Kirchen. Auch die Sprache ist dadurch verloren gegangen. Die theologischen Begriffe sind verloren gegangen. Und ich möchte das nochmal an einem Beispiel machen. Wir haben das mit Jugendlichen untersucht und wir haben Jugendlichen einfach ein riesige, großes, leeres Plakat gegeben. Und dann hatten die einen ganzen Raum für sich und da waren ganz viele Symbole, Moderationskoffer und Stifte und die haben eine halbe Stunde Zeit gehabt und wir haben gesagt, was ist Glaube für dich? Und die konnten machen, was sie wollen. Und dann haben die so Plakate gemacht, wie zum Beispiel hier, so eine Collage, was glaubst du? Mit allem Möglichen. Und dann sind sie mit dieser Collage in den nächsten Raum gegangen. Und dann haben wir was gemacht, was nicht so oft vorkommt, nämlich wir haben das nicht als Wissenschaftler interpretiert, sondern wir haben die gefragt, sie sollen uns jetzt ihre Collage erklären. Sie sollen uns das, und das war sehr spannend. Warum? Weil ich immer deute. Weil ich immer sage, ah, das ist ja das, das bedeutet das. Ah, wenn ich das sehe, das Stichwort höre, da kann ich das sagen. Ja? Das heißt, das ist so eine Krankheit von uns Christen. Ja, sobald wir irgendwas hören, denken, ah, da wissen wir schon. Da kann ich so Fuß in die Tür. Ja? Das ist super. Ja? Aber vielleicht ist das gar nicht unsere Aufgabe. Vielleicht ist Gott längst am Wirken und wir sollen mal die Klappe halten und einfach mal zuhören. Und das habe ich da gelernt. Ich habe, nachdem wir die Studie gemacht haben, erstmal Buße getan für das, was ich, weil ich bin auch manchmal leider eher einer, der zu viel redet. Jedenfalls war bei ihm auf der Collage dieses Kreuz. 15 Jahre. Und da habe ich sofort gewusst, ich bin Theologe, ja, ein Kreuz. Habe dann aber natürlich gefragt, und was bedeutet das Kreuz? Und er sagt, ja, ist doch klar, es bedeutet Gesundheit. Und ich sage, ja, klar, Gesundheit. Willst du es nochmal erklären? Und er sagt, ja, ist doch logisch, wegen Del Piero. Und ich bin ja fußballaffin, weiß, ah, das war ein italienischer Nationalspieler, Juventus Turin. Ich sage, ja, Juventus Turin. Er sagt, ja, genau, das ist mein Idol. Und ich sage, vielen Dank für die Antwort. Darf ich nochmal nachfragen? Und er sagt, ja. Sag ich, Gesundheit und Del Piero und das Kreuz. Helf mir nochmal, erklär mir es. Er sagt, ist doch logisch. Del Piero, immer wenn der aufs Spielfeld gegangen wird und da kam die Linie, hat er so einen Schritt drüber gemacht. Und immer wenn er diesen Schritt gemacht hat, hat er sich bekreuzigt. Und seit er das macht, hat er sich nicht mehr verletzt. Deshalb steht das Kreuz für Gesundheit. Und so mache ich es auch. Das ist diese subjektive Füllung von dem, was ich gerade gesagt habe. Weil dem seine subjektive Kreuzesdeutung steht gleichwertig und gleichzeitig neben dem, was Luther gesagt hat, selbst neben dem, was Paulus gesagt hat. Und wenn alle Theologinnen und Theologen jetzt hier durchdrehen und sagen, das ist aber falsch. Ja, das mag theologisch falsch sein, aber gesellschaftliche Realität. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Weil dieser 15-Jährige ist von seiner subjektiven Kreuzesdeutung total überzeugt. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, jetzt kommen wir aber mal hier, also jetzt ja guter Baptist, jetzt haben wir, was eine Kreuzesdeutung ist, dann habe ich ihn verloren. Was bedeutet das jetzt, einen Dialog mit ihm zu machen? Was bedeutet es, jetzt sprachfähig zu sein? Und zwar mit all dem, was ich bin, mit all dieser Haltung, was ich transportiere. Was heißt das? Und das bringt mich zur Selbstreflexion. Was bedeutet das, wenn ich was verkündigen möchte? Was bedeutet es, dass, wie ich von Gott rede? Was steckt dahinter an meinen Motivationen? Was sind meine geheimen Wünsche? Ich habe angefangen mit der Missio Dei. Aber ist nicht doch irgendwie das Gefühl da, ja, wenn wir nur richtig irgendwas machen, dann gibt es aber hier Erweckung. Was denken wir denn darüber? Menschen sind keine Instrumente oder Objekte der Verkündigung. Und manchmal haben wir so eine Fixierung und denken, wenn wir nur richtig das Wort predigen, ja, dann passiert es aber. Aber ich glaube, wir brauchen eine Gemeindekultur als Ereignisraum, wo wir ganz neu verstehen und fühlen und Menschen angenommen und aufgenommen werden, erstmal, damit das als Grundlage überhaupt das ist, was sie verstehen können, was das Evangelium ist. Dass Leute mit hineingenommen werden und Teil einer Gruppe werden und sich wohlfühlen, sich angenommen fühlen, partizipieren können und nicht erst, ja, irgendwelche Regeln akzeptieren, irgendwelche Sachen unterschreiben. Das bringt uns zur Übung 2. Also, wie kann deine Nachbarin, dein Arbeitskollege, diese gute Nachricht, die du gerade aufgeschrieben hast, wie kann die das verstehen? Was musst du daran jetzt sprachlich verändern, dass die das verstehen? Also in der Theologie nennt man das kontextualisieren. Man könnte auch sagen, wie muss man das jetzt übersetzen? Also das Ziel ist wirklich, dass du dir eine Person vorstellst. Ja, die Sarah, ja, 37 Jahre, zwei Kinder nebendran. Oder der Ewald, der Arbeitskollege, zwei Büros weiter. Ja, 55, ja, isst immer Mettbrötchen in der Pause. Also versuch dir eine Person vorzustellen, die nicht in deine Gemeinde geht, nicht dem Baptismus angehört, ja, und versuch das, was du aufgeschrieben hast, jetzt mal für diese Person zu übersetzen, sodass du ihr es sagen könntest. Und wenn du fertig bist, dann dreh dich einfach mal um zu deiner Nachbarin, deinem Nachbar und vielleicht kannst du einfach mal so ein Beispiel geben, wo du denkst, ah, das ist mir gelungen zu übersetzen, oder auch sagen, an dieser Stelle, das finde ich echt schwer. Also hast du eine Idee, wie man das machen könnte? Also einfach mal, wenn ihr fertig seid, einfach mal rumdrehen, links, rechts, mal gucken und sagen, wo ist mir was gelungen, wo denke ich, ach, dieser Satz, den kann ich so gut sagen, oder wo finde ich es echt schwer, weil ich's, oder habe ich gar keine Idee, wie man das machen soll. So, darf ich mal reinhören ein bisschen, was war denn vielleicht schwierig? Was waren so Stellen, wo du gesagt hast, oh, da weiß ich nicht, ob meine Nachbarin das verstehen würde oder mein Arbeitskollege, oder da fehlen mir vielleicht die Worte, oder gab es so, oder war alles easy? Alles easy. Klaus Schönberg sagt, das ist doch eine meiner leichtesten Übungen gewesen ever. Für ihn habe ich nachher noch eine besondere. Gab es irgendwas, wo ihr gesagt habt, das fand ich schwierig?
Also gerade, was du auch gesagt hast, ist spannend, diese Notwendigkeit. Warum musste jetzt Christus sterben, ja, um diese Trennung oder diese Verbindung wiederherzustellen? Wieso ist es notwendig? Finde ich eine große Herausforderung. Ja. Also es verständlich zu erklären.
Ja.
Also wir hatten als Einsatz, Gott liebt dich oder Gott liebt jeden Menschen, aber die erste Schwierigkeit ist schon das Wort Gott,
ja,
weil mein Gegenüber eben unter Gott was ganz anderes versteht, unter Umständen, und ich das tatsächlich nicht voraussetzen kann. Und der andere in der Regel auch sagt, wieso kann man das nicht auch ohne Gott erklären?
Genau.
Das ist ja ein schöner Gedanke, aber also das Wort Gott, und auch wenn ich jetzt Jesus sagen würde, ist das Problem nicht gelöst.
Ja, danke schön. Genau. Also wir merken, wenn wir uns hineinfühlen, das soll ja so ein bisschen diese Übung mal anfangen, das ist ja nur ganz klein, aber zu sagen, wie spreche ich eigentlich und bin ich durch meine Biografie, habe ich so eine Plausibilität für das, was ich sage, dass es für mich klar ist, aber wie schaffe ich das, mich in andere hineinzuversetzen? Und wie schaffe ich das, dem anderen auch zu verstehen und so eine Haltung zu entwickeln? Um dann diese Worte, die so ganz unterschiedlich gefüllt werden, verständlich zu machen, dass man tatsächlich ins Gespräch kommt. Und eine Sache, die ich jetzt dir zu dem, was du übersetzt hast, gerne mitgeben möchte, dass du dich nochmal fragst, ist das eine gute Nachricht für die Person, was du ihr gerade gesagt hast? Also ist das eine gute Nachricht für die Person? Ja, weil wir reden ja vom Evangelium, die gute Nachricht, und manches mag für mich eine gute Nachricht sein, aber es mag für jemand anders keine gute Nachricht sein. Und das ist auch wieder, ich weiß, zutiefst subjektiv, und das kann man auch nicht wissen. Ja, ich habe mal zu jemandem gesagt, Gott ist ein liebender Vater, da hat er mir eine gebatscht, weil sein Vater ihn missbraucht hat früher. Ja, und das kann man natürlich nicht wissen, und trotzdem glaube ich, jeder hat in seiner Subjektivität, in seiner Biografie so viel Ladung in Worte hinein, und wenn es um sowas geht wie Glauben, dann ist das ja etwas sehr Persönliches auch. Deshalb glaube ich, ist diese Frage auch wichtig, ist das eine gute Nachricht für die Person? Ist das eine gute Nachricht? Oder ist es meine gute Nachricht? Und was ist denn Gottes gute Nachricht für die Menschen? Ich möchte noch eine Stufe weitergehen. Wir haben gerade über Glauben geredet, und Glaube kann man natürlich jetzt wieder ganz viel sagen. Ich möchte einen Gedanken, der mir dabei für unser heutiges Thema einfach wichtig ist. Glaube heißt für mich Entsicherung. Das heißt, ich gebe meine Sicherheit auch auf, auch in solchen Gesprächen. Ich kann nicht alles perfekt machen. Und in einer Welt, wo alle auf der Suche sind nach Eindeutigkeit, ja, sind die Christen manchmal die, die da am eindeutigsten denken, wenn sie es nur laut genug jetzt schreien, wenn alles so plural ist und gleichwertig ist, dann kommt es aber an. Und ich glaube, dass Glaube das Risiko ist, da auch Gott zuzutrauen, dass er das letzte Wort hat. Glaube ist auch so ein Sprung hinein in ein Gespräch mit einem Menschen. Dieses, den Mut auch zuzuhören, sich einzulassen auf die Person. Manchmal vielleicht auch keine Antwort zu haben. Oder auch wenn wir weiter sind, vielleicht sich sogar zu entschuldigen und zu warten, bis es soweit kommt. Ich habe meinem Nachbar keine gute Antwort gegeben. Die mag theologisch richtig gewesen sein, was ich ihm gesagt habe, aber sie war für ihn nicht hilfreich. Sie war für ihn keine gute Nachricht. Und das fand ich sehr deprimierend. Und wir haben dann nie wieder über den Glauben gesprochen. Es geht nicht darum, dass wir die Argumentation gewinnen. Es geht darum, dass wir Menschen gewinnen. Und meine Frau ist da viel, viel besser. Und eigentlich hätte die hier heute Abend sein müssen. Die hat einfach eine so große Warmherzigkeit zu den Menschen, ja, dass sie oft gar keine Worte braucht. Und vor ein paar Wochen hat es geklingelt und da kam dieser Nachbar und hat gesagt, kann ich kurz mit euch reden? Ja, ich habe Krebs. Ihr seid doch so fromm. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus, könnt ihr für mich beten. Es war nicht wegen meiner guten Kreuzeserklärung. Es war wegen meiner Frau. Weil sie ständig da war und Gott gewirkt hat und Gott das genutzt hat und er gespürt hat, da ist mehr, zumindest bei Christine. Aber ich habe da gelernt, ich muss manchmal entsichern. Glaube heißt, auch loszuspringen, auch wenn wir über Mission und Evangelisation. Da denken wir manchmal, wenn wir nur die richtigen Worte und nur alles erklären, aber ich glaube, es ist viel mehr. Und da mutig zu sein, auch nicht perfekt zu sein. Und ich habe mal geschrieben, wir brauchen eine Ambiguitätstoleranz des Lebens und des Glaubens. Das auszuhalten, dass ich mit jemandem unterwegs bin, Ambiguität, zwei unterschiedliche Meinungen stehen nebeneinander und ich halte das aus. Ich muss es nicht auflösen. Ich muss nicht Recht haben, auch wenn ich Christ bin und die Bibel habe und Theologie studiert und meinen Doktor habe und das letzte Wort doch haben muss. Keiner denkt so wie ihr natürlich. Ihr denkt so nicht. Aber ich manchmal. Nicht so, aber das steckt manchmal in uns Christen ganz schön drin. Das auszuhalten, dass Gott am Werk ist, das finde ich wahnsinnig schwer. Wann was sagen, wann nicht. Dem Heiligen Geist Raum geben, dass er wirken kann in den Beziehungen unseres Lebens. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst der Evangelisation. Auch was zu sagen, das heißt nicht nichts zu sagen, sondern zu sagen, zu warten, bis der Moment auch da ist. Und dann eine Mehrsprachigkeit entwickeln. Ja, dann tatsächlich mir auch Mühe zu geben und zu überlegen, Mann, wie versteht der andere das jetzt? Wir haben jetzt wieder Gespräche angefangen mit meinem Nachbarn. Und da habe ich überlegt, habe gedacht, okay, mit einem Opfertheologie, da komme ich ja, also das war dann, nee, mache ich kein zweites Mal. Aber ich glaube an den Schöpfergott. Und so ein grüner Alt-68er, das fand er richtig spannend. Wie, ich interessiere mich für Natur? Ja! Und da kamen wir super ins Gespräch. Und plötzlich hatten wir was, haben wir unsere Geschichte nochmal neu angefangen. Neu angefangen, darüber nachzudenken, warum ich die Schöpfung, wie ich die Schöpfung sehe, wie er sie sieht, was man machen muss. Und wir haben Gemeinsamkeiten und auch manche Unterschiede festgestellt, aber wir haben nochmal neu angefangen zu reden, aber auf einer anderen Ebene, mit einer anderen Haltung. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und das ganze Thema, wie wir heute in Ambiguität leben können, ja, wir haben gerade bei der Übung davon geredet, wie ist das, wenn die Nachbarn vielleicht bei Pegida mitlaufen? Ja, also wie ist das, wenn man ganz anderer Meinung ist? Wie kann man das aushalten, gerade als Christinnen und Christen, gerade als Gemeinde Gottes, gerade wenn wir von dieser Liebe sprechen, die für alle gilt, ja, Komma, außer, nein, kein Komma, kein außer, für alle natürlich. Was bedeutet das aber? Dieses Buch, das habe ich extra mal, das sieht so groß hier aus, das ist so klein. Und das ist so ein bisschen mein Tipp für heute Abend. Das kann man in 2 Stunden lesen und ich fand es das inspirierendste Buch. Wie kann man, das geht jetzt gar nicht über Gott, sondern wie kann man in einer Gesellschaft zwischen Gleichgültigkeit und Fundamentalismus, wie kann man das aushalten? Und wie kann man das lesen? Ich fand das erleben, ich fand das sehr, sehr spannend. Und dabei nochmal für uns als Christen, für euch als Baptisten, für uns gemeinsam, habe ich mir nochmal aufgeschrieben, es geht nicht immer um die richtige Theologie, die uns zusammenhält. Es geht um Christus. Es geht nicht um die richtige Frömmigkeit, es geht um Christus. Es geht nicht um die richtige Ethik, es geht um Christus. Es ist nicht die Macht der Mächtigen, das Elend der Armen, nicht die demütigste Demut, noch der feurigste Glaube, nicht das meiste Wissen oder die klügsten Argumente. Nein, es ist allein Christus. Weil wir können so viel streiten um alles und verlieren so viel Kraft. Wir sind auch deshalb missionarisch so stumpf, weil wir ständig mit uns selbst beschäftigt sind, Recht zu haben. Es gibt ganze Magazine, die leben davon. Und ich glaube, dass wir da neu überlegen müssen, was bedeutet es denn? Was bedeutet denn, dass wir gemeinsam durch Christus verbunden sind? Und das ist das. Alles andere ist zweitrangig. Und wir leben in einer Zeit, wo Gemeinden tatsächlich auch wieder neu, nicht nur nicht wachsen, sondern neu sich spalten. Gar nicht wegen Theologie heute. Das ist ja spannend. Früher hat man sich wegen theologischen Argumenten, sondern wegen Ethik. Wegen ethischen Entscheidungen spaltet man sich heute. Das ist in vogue. Also wenn Sie gerade überlegen, Gemeinde, wir könnten uns eigentlich mal spalten, warum? Ethisches Thema, ja? Also ich empfehle Homosexualität. Super Thema, um richtig mal Feuer zu machen. Da wird missionarisch alles garantiert lahmgelegt. Sie werden nie wieder missionarisch sein. Herzrhythmusstörungen, das wird klopfen, wunderbar. Es wird funktionieren. Christus wird nicht geehrt werden. Halleluja. Das ist nicht witzig, nein. Das ist nicht witzig, aber das ist die Gefahr, in der wir stehen. Und wenn wir darüber reden, dass wir missionarisch sein wollen, wenn wir darüber reden, dass wir über Gott reden wollen, dann müssen wir auch über die Prioritäten reden, die wir haben in unserem Leben und in unseren Gemeinden. Und es ist eine Entscheidung, ob wir Christus in der Mitte haben wollen oder irgendwas anderes. Das ist eine Entscheidung, die ihr treffen könnt. Und es ist mir wichtig. Das heißt nicht, dass wir nicht über andere Themen diskutieren, streiten sollen, dass alles andere egal ist. Nein, alles andere gehört in die Ambiguitätstoleranz. Alles andere heißt, wir lernen das. Da sind Leute, die sind mit mir in einer Gemeinde. Wir haben unterschiedliche Meinungen zur Ethik oder auch manchen theologischen Fragen. Aber das halten wir aus. Warum? Weil wir gemeinsam durch Christus verbunden sind. Weil er die Mitte ist und sonst nichts. Alles andere darf uns nicht trennen. Und das gibt uns das Fundament und die Kraft, wieder neu von diesem Christus reden zu können. Das gibt uns die Grundlage, mit diesem Christus anderen Menschen bekannt zu machen. Und das ist das, was ich mir da von Herzen wünsche. So, was bedeutet das jetzt für unsere gute Nachricht? Und jetzt kommen wir sozusagen zum Finale. Und ich möchte zu diesem Finale nochmal mich bei einem Mann bedienen. Das ist sozusagen ein Schüler von Taylor. Taylor ist der große alte Mann. Und jetzt kommen wir zu einem jüngeren Mann, das ist ein Deutscher, der in Jena Professor ist und der was ganz Spannendes geschrieben hat. Und ich sage gleich auch den Namen. Und da geht es darum, er sagt, wir leben eigentlich als Menschen alle in Resonanzräumen. Also alles, was wir machen, alles, was uns wichtig ist, da kommt was zum Klingen. Und diese ganze Übersetzungsarbeit, die wir jetzt so ein bisschen angeübt haben, dass das gelingt, das kommt darauf an, ja, springt da der Funke über mit den Menschen? Verstehen die all das? Ja, also wie ist das zwischen in dieser Ambiguitätstoleranz und Eindeutigkeit? Wie gehen wir damit um, mit dieser Klarheit auf der einen Seite? Jawohl, du darfst deinen Glauben haben. Das ist die Grundlage von einer Ambiguitätstoleranz, dass du dir sicher bist. Aber dass du andere aushältst, das ist das Besondere. Also Klarheit und Toleranz, wie steht das zueinander? Auch gegenüber deinem Nachbarn und deinem Arbeitskollegen. Wie kannst du das aushalten? Manche denken immer, ja, geht es jetzt um ein Wischiwaschi-Evangelium? Nein. Geht es um eine Vermischung? Nein. Es geht darum, dass du deine Klarheit aushältst für dich und die Klarheit des anderen aber auch aushalten kannst. Also fromm gesprochen, Bekenntnis und Dialog. Ein Dialog macht nur Sinn, wenn du eine eigene Meinung hast. Wenn wir alle dieselbe Meinung haben, dann nennt sich das Anbetung. Dialog funktioniert nur, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Wie gehen wir damit um? Das ist genau der Punkt. Und das Unverfügbare schmecken, da sage ich gleich noch was. Was ist eigentlich, wo können wir das, dieser Glaube, der entsichert ist? Wir glauben an einen Gott, der größer ist als wir, der für uns nicht verfügbar ist, den wir erleben können, zu dem wir reden können, der nicht verfügbar ist. Der Geist Gottes weht, wo er will, schreibt Paulus mal. Was bedeutet das für unser missionarisches Sein? Und was bedeutet das, dass das, was wir reden, nicht nur privat und persönlich ist, sondern auch politisch, das heißt im gesellschaftlichen Raum, anschlussfähig. Was bedeutet das, wenn wir als Gemeinde eine Rolle spielen wollen im Gemeinwesen? Wenn wir unsere, nicht nur sagen, ja, zu uns kann jeder kommen in die Gemeinde, die Kirchentür ist ja offen, die verschließen wir nicht. Nein, wenn wir das erwarten, dass Leute tatsächlich kommen, wenn wir Leute einladen, wenn wir hinausgehen zu ihnen, wenn wir mit ihnen gehen, was bedeutet das für unsere Gemeinden? Was bedeutet das für die Sprache im Gottesdienst? Was bedeutet das? Und dieser Mann, von dem ich jetzt geredet habe, der heißt Hartmut Rosa. Der sieht so aus. Wie gesagt, Professor in Jena, ist ein sehr netter Typ, spielt auch Orgel und interessiert sich auch immer sehr für den Glauben und für Gott. Und er sagt jetzt, wenn wir über Gott reden wollen, dann müssen wir fragen, was ist die gute Nachricht für die Menschen? Und er sagt, die wichtigste Frage für den modernen Menschen von heute ist, was ist das gute Leben? Was ist das gute Leben? Oder wenn wir das jetzt personalisieren, wie kann ich gut leben? Das fragen sich alle. Und zwar egal, ob reich oder arm, milieuübergreifend. Das wird anders beantwortet. Aber das ist die entscheidende Frage. Wie kann ich gut leben? Wie kann ich möglichst viel von diesem Leben mitbekommen? Und wenn wir darauf keine Antwort haben, wenn unsere gute Nachricht da nicht korrespondiert mit, dann haben wir ein Problem. Warum? Weil dann das, was die Leute existenziell sozusagen umtreibt, weil sie das nicht trifft. Weil sie sagen, ja, das ist ja interessant, aber wo hilft dir Jesus, dass dein Leben besser wird? Können wir das beantworten? Können wir darüber reden, dass der Glaube uns hilft, gut zu leben? Und er sagt, wir leben in einer so beschleunigten Welt, dass alles immer rasanter geht und die Leute tatsächlich sagen, Mann, wir wollen innehalten. Wir suchen eigentlich solche Plätze und er nennt das Resonanzplätze. Resonanz, wo ich irgendwo bin, wo was korrespondiert. Ich sage gleich mal ein Zitat, das ganz gut bringt hier. Wenn zwei Instrumente, etwa ein Klavier und eine Geige, miteinander in Resonanz treten, dann bedeutet das, dass jedes in seiner Eigenfrequenz spricht und auf das andere reagiert. Ich meine mit Resonanz eine Beziehung zur Welt, der man einerseits offen ist, um sich berühren zu lassen, vielleicht ergreifen zu lassen, aber andererseits auch selbst seine eigene Stimme entfalten kann und damit etwas oder jemanden erreichen kann in der Welt. Ein missionarisches Gespräch im besten Sinne, da passiert genau das. Da kommt was, da kommen zwei Stimmen miteinander ins Gespräch, kommen miteinander zum Klingen, brauchen einander, damit was hörbar wird. Und es geht eben nicht darum zu sagen, ja, die eine Stimme ist weniger oder mehr oder muss aufhören. Nein, beide werden gebraucht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was so wichtig ist. Wo erleben wir das? Wo schaffen wir auch als Gemeinde solche Resonanzräume? Dass wir merken, das, was ich spreche, das trifft auf etwas. Und da geht es um die Worte, die verstanden werden, aber da geht es um viel mehr. Da merken wir plötzlich, mit der ganzen Haltung, die wir haben, da spüren wir etwas. Es wurde, reicht ja leider die Zeit nicht mehr, und der Körper spielt dabei eine ganz große Rolle. Das heißt, bei Resonanz geht es nicht nur um was Kognitives, sondern es geht darum, dass etwas erlebt wird. Und jetzt kommt ein Wort, das könnt ihr auch fast nicht mehr hören, aber es ist total wichtig, dass die Leute merken, das ist authentisch. Es geht, authentisch ist das Neue wahr. Früher ging es darum, ist es wahr, dann glaube ich es. Heute geht es darum, spüre ich, dass das authentisch ist? Dann glaube ich es, dann folge ich dem. Und Resonanzräume sind Räume, wo das Authentische für Menschen spürbar wird. Es wurde vorhin diese Studie Generation Lobpreis erwähnt. Die haben wir ja so genannt, weil wir festgestellt haben, dass in der frommen Jugend Lobpreis eine ganz große Rolle spielt. Und beim Lobpreis, da geht es auf der einen Seite um diese Musik tatsächlich, im Lobpreis zu sein, und dort wird was körperlich wahrgenommen. Ja, da spürt man die Musik, man spürt den Bass. Es wird eine große Vermischung. Manche sagen, ja, aber die Texte sind ja theologisch manchmal gar nicht so richtig tief. Ja, genau, Sinn der Sache. Es geht auch nicht um einen kognitiven Aspekt hier, sondern es geht um einen emotionalen, es geht um einen Resonanzraum. Lobpreis ist ein Resonanzraum für die Jugend. Ja, das ist das, was die Liturgie für die Älteren, die ganz Älteren erinnern sich vielleicht noch, ja, Liturgie, ja, das ist also im Gottesdienst, wenn bestimmte Abschnitte gemacht wurden, man steht auf zu was, man singt gemeinsam was, es gibt, also, und da hat man sich hineinbegeben und man hat sich sozusagen treiben lassen und die Liturgie hat einen getragen. Genau das passiert bei Lobpreis heute bei den Jugendlichen. Ja, und da spüren sie das und da spüren sie Gott und da spüren sie plötzlich, das ist authentisch. Und dann kommen die Theologen und sagen, ja, über all den Staub dieser Welt noch nie was von Inkarnation gehört oder was. Dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Es funktioniert nicht, es geht nicht um die Wahrheit. Natürlich muss man darüber diskutieren, wie viel Bibel verträgt Lobpreis. Ja, da mache ich mir auch meine Gedanken. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, Vorlesung, ich frage was, was sagt die Bibel dazu? Zitiert eine Studentin was? Es war eine Lobpreiszeile, ja, kein Bibelvers. Ja, da komme ich dann schon auch ins Nachdenken als Theologieprofessor. Aber das Entscheidende ist, wo sind diese Resonanzräume bei uns? Wo erleben unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen solche Resonanzräume, wo sie das spüren? Das ist authentisch. Das, was gesagt wird, das, was ich fühle, das, was diese Person ist, das kommt zusammen, da kommt was ins Klingen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich werde morgen ein bisschen was auch dazu sagen, wie Jesus solche Resonanzräume geschaffen hat. Dass er vor allen Dingen mit Leuten auch gegessen hat. Sein Leben geteilt hat, dass Leute sich sicher gefühlt haben bei ihm. Ja? Für was stehen wir als Gemeinde oder als Person in unserer Nachbarschaft? Da ist einer, der dich hört, der dich versteht und der Mittel und Wege finden kann, dich zu erreichen und dir zu antworten. Das hat Hartmut Rosa nicht zu Gott gesagt. Das sage ich, das kann man so interpretieren. Was bedeutet das jetzt? Verstehen die Leute das? Da ist einer, da ist Gott. Der hört dich, der versteht dich und der hat Mittel und Wege, um dich zu erreichen. Deine Fragen nach dem guten Leben, die hört Gott. Was ist unsere Aufgabe jetzt da drin? Wie können wir das abbilden? Das ist meine Frage. Und Hartmut Rosa sagt, wir sind in der Moderne, unser Problem ist, dass wir alles, was sozusagen unverfügbar ist, verfügbar machen wollen. Ja, alles soll verständlich gemacht werden, sichtbar gemacht werden, zugänglich gemacht werden, kontrollierbar gemacht werden, nutzbar gemacht werden. Und dann verliert es seinen Reiz. Und dann verliert es seine Kraft. Und dann kommt das Nächste. Und so kommt die Beschleunigung. Und was wir jetzt machen als Christinnen und Christen ist, dass wir das mit Gott genauso machen. Dass wir das mit dem Glauben oft genauso machen. Wir versuchen, ihn sichtbar zu machen, zu kontrollieren und denken, das ist Mission. Aber Gott bleibt ein Geheimnis. Gott bleibt für uns unverfügbar. Was bedeutet das für unser missionarisches Gespräch? Das finde ich wahnsinnig herausfordernd. Und Rosa sagt, wir brauchen Momente der Berührung, Momente der Selbstwirksamkeit, Momente der Anverwandlung, der Transformation. Und wir müssen diese Momente der Unverfügbarkeit stehen lassen. Wisst ihr, was in Umfragen, wo es um Religionen geht, was alles geht runter? Wisst ihr, was das Einzige ist, was ständig hochgeht? Fragen zum Gebet. Menschen beten wieder. Menschen beten. Sie wissen oft nicht zu wem, aber sie beten wieder. Sie fangen wieder an, selbstständig Gebete zu formulieren. Nicht nur in Notlagen, sondern einfach anfangen. Und sie wissen manchmal gar nicht, ob es einen Gott gibt. Sie wissen noch nicht mal, ob es eine Transzendenz gibt. Aber Leute sagen, ich bete wieder. Ja, die nennen das manchmal gar nicht Gebet. Sie fangen wieder an zu reden zu irgendjemand Größeres. Irgendetwas muss doch noch da sein. Das sind vielleicht so Resonanzräume. Mit Menschen beten. Für Menschen da zu sein. Berührbar zu sein und trotzdem zuzugeben, da ist was, was ich nicht verfügen kann. Gott ist größer als wir. Wir trauen ihm das zu und wir führen Leute ein Stück in seine Gegenwart. Und ich habe das versucht mal zusammenzufassen. Menschen, getrieben von der Sehnsucht, auch nach dem Unverfügbaren. Gott, für uns erreichbar, aber nicht verfügbar. Was heißt das? Und Kirche, nicht wen braucht die Kirche, das ist die falsche Frage, sondern wer braucht die Kirche? Wie sieht das aus? Wie kommt das zusammen? Dass Menschen, die eine Sehnsucht haben, die diese Resonanzräume suchen, was finden die bei uns? Wie begegnen wir denen? Was bedeutet das? Und jetzt sind wir bei der letzten Übung. Diese gute Nachricht vom Evangelium, die wir aufgeschrieben haben für uns, die wir übersetzt haben für unsere Nachbarn, wie kann da jetzt was ins Schwingen kommen? Und ich möchte mal euch einladen, kreativ zu sein, von dem, was ihr jetzt so ein bisschen gehört und geschmeckt habt. Wie ist Gott für die Leute erreichbar? Wie ist er erfahrbar? Welche Rolle spielt unser Körper dabei als dieser Erfahrungsraum, als dieser Resonanzraum? Und ich bitte euch ja, dass ihr jetzt gleich zu zweit, zu dritt, viert mal einfach eine kleine Gruppe macht und darüber austauscht und sagt, was für Ideen habt ihr denn? Was könnte man denn machen? Was für Erfahrungen habt ihr vielleicht schon damit gemacht? Wo sind solche Resonanzräume vielleicht in eurer Gemeinde, in eurer Nachbarschaft? Was bedeutet das? Welche Ideen sind euch vielleicht jetzt schon gekommen? Ich spüre, die Frage hat Resonanz ausgelöst. Ich würde mal gerne einfach so ein paar Zurufe hören. Was für Ideen, Erfahrungen habt ihr denn ausgetauscht? Was kam da denn so, was war denn, oder welche Themen habt ihr, was seid ihr hängen geblieben? Vielleicht war es ja auch, hat es ja auch Resonanz, kann ja positiv, aber auch negativ sein. Vielleicht hat sich jemand so richtig aufgeregt jetzt und musste auch mal raus. Also das ist ja auch Resonanz, ist ja auch gut. Ja? Also, was waren denn so Themen, die ihr in den kleinen Gruppen besprochen habt?
Ja, also wir drei sind so ein bisschen geflasht so. Ich will gerade die Situation mal so erläutern. So. Also ich bin gerade in der Heilerziehungspflegeausbildung und ich habe da Soziologie und ich habe einen Dozenten, der kennt diesen Rosa und hat von diesem Typen erzählt. Und ich habe damals schon im Unterricht gedacht, okay, krass, das hat was, das kann ich interpretieren auf unseren Glauben und so. Und fand das dann richtig gut, als du das dann eben erwähnt hast. So. Und ja, wir haben uns gerade so darüber ausgetauscht und wir denken so halt, dass... ja, dass wir vor allem Gott wirklich erleben können, so, und indem wir quasi Dinge erzählen, wo wir Gott erleben, dass wir, ja, dieses Feuer, das wir tragen, wo wir leidenschaftlich sind, wo wir, ja, Dinge in der Natur oder, keine Ahnung, Schicksalsschläge oder so, ja, erleben und dadurch, ja, Dinge ziehen können, Menschen zu Jesus bringen können, Menschen, ja, von dieser Leidenschaft quasi begeistern können. So. Und ja, ich finde es richtig nice, Mann. Das ist grad, boah. Ja, keine Ahnung, ich gebe
auf. Dankeschön. Ja, ich glaube, dass diese, wie sieht unsere kleine Geschichte mit Gott in dieser großen Geschichte aus? Ja, also ich glaube, das ist so dieses auch, unsere subjektive Erfahrung. Ja, vielen Dank. Ja. Vielleicht noch eine zweite Meldung. Gibt es noch jemand? Darüber haben wir gesprochen.
Der Resonanzraum, den ich am wichtigsten erlebe bei uns, ist nicht die Sprache zunächst, sondern ist das gelebte Christentum, dass ein Mensch spürt, er ist geliebt, er ist angenommen, ihm wird vergeben, er kann mir vertrauen, er spürt Barmherzigkeit, er spürt menschliche Wärme. Bedeutet für mich einfach, die Liebe Gottes ganz praktisch einmal weiterzugeben. Und das schafft den Resonanzraum, wo man dann auch einen Anknüpfungspunkt hat, mal mit ihm darüber zu reden.
Genau, und jetzt müssen wir überlegen, was heißt das? Ne? Also wo erleben Leute diese Liebe Gottes? Wie zeigt sich das im Alltag? Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Das, was wir heute mit authentisch, ja, das, was wir reden, das, was wir sind, kommt das bei den Leuten an? Ich glaube, dass das ein großes Thema ist und dass dieser Abend eher ein erster Schritt da ist, da zu überlegen und nochmal zusammenfassend für mich, also diese Resonanzräume erzeugen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ich euch gerne mitgeben möchte, dass ihr das einfach mal überlegt. Wo ist es gut, kognitiv etwas zu verstehen? Wo sind Leute, die da auch eine Resonanz spüren? Aber wo haben wir das vielleicht verloren, dass wir diese Resonanz, diese Erlebnisräume auch schaffen? Wo müssen wir Leute mit hineinnehmen, ja, auch ins Körperliche? Was heißt denn das? Wo müssen wir dialog- und sprachfähig werden? Wo haben wir vielleicht heute Abend auch gemerkt, Mann, was ist das Evangelium? Das ist mir schon schwer gefallen, aber spätestens bei dieser Übersetzung für meine Nachbarin, da fand ich es eigentlich, da muss ich einfach mal ran. Das ist so meine Aufgabe. Ja? Oder dieses Dialogfähige, wo fällt mir das schwer, andere Meinungen einfach mal stehen zu lassen? Ja, wo muss ich Ambiguitätstoleranz üben? Und das Ganze für die Gemeinde, da sage ich auch morgen noch mal was dazu. Ich glaube, wenn solche Resonanzräume entstehen, die entstehen auch, wenn wir das, was im Alten Testament steht, diese prophetische Kraft da ist. Wo Dinge auch gesagt werden, die vor Gott richtig sind, hinein in die Gesellschaft. Und wo ist diese prophetische Kraft, das ist auch Teil des Evangeliums. Wo wird das gelebt? Ja, wir haben vorhin gehört über Diakonie. Ja, in der Bibel steht, wo wir die Schwachen ehren, ja, dort erbarmt sich Gott und dort zeigt sich Gott. Wo tun wir das? Wo müssen da Resonanzräume erzeugt werden zu den Menschen, die vielleicht auch gesellschaftlich vergessen werden? Also da gibt es noch ganz viel und da will ich morgen gerne noch was dazu sagen. Und dann anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, es muss alltagstauglich sein. Über Gott kann ich gut reden in meinem Alltag, da wo ich bin. Über Gott reden ist nichts Besonderes, ist nichts besonders Heiliges, nichts, wo ich mich besonders darauf vorbereiten muss, jetzt, sondern das ist das, was im Alltag passiert. Beim Einkaufen, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz. Das, was meine Taten sprechen, das, was mein Verstand denkt, das, was mein Körper sagt und natürlich auch, was mein Mund sagt. Aber das insgesamt, das ist das Evangelium, das die Leute sehen, schmecken, hören, erleben. Und da zu sagen, jawohl, da möchte ich drüber nachdenken. Da möchte ich gucken, Mann, wie reagieren denn die Leute bei mir? Ich hatte, war früher Pastor in einer Gemeinde 8 Jahre und wir hatten einen ganz engagierten Familienvater und der hatte so ein evangelistisches Herz. Und das war auch wirklich toll, er hat mir immer geholfen, Pro Christ zu veranstalten und so. Und der war jedes Mal total frustriert, weil er alle seine Nachbarn eingeladen hat, alle seine Arbeitskollegen, aber keiner kam. Und durch einen Zufall, wegen einer ganz anderen Sache, bin ich in seine Firma gekommen. Und hatte ich dann ein Gespräch mit jemand anders, da war ein Unglück passiert und ich wurde als Pastor dazu geholt und so. Also es ging um was ganz anderes. Und dann habe ich irgendwann, da war das Gespräch fertig, war gesagt, na, ist hier nicht der Karl so und so, arbeitet der hier nicht auch? Und alle haben die Augen verdreht, der Karl. Ich sage, was ist denn hier los? Und dann habe ich mir den einen, den ich auch ein bisschen kannte, geschnappt und sagte, ja, der bescheißt uns ständig. Ja, ständig bescheißt er uns. Ja, mit Winterreifenverkauf und Feschbar, wie das im Süden heißt. Er hat mal so Feschbar verkauft und die Leute beschissen und so weiter. Die Taten sind manchmal lauter als die Worte. Keiner wollte zu einer Evangelisation kommen. Von einem, der einen bescheißt im Leben. Was ist das gute Leben? Wie helfen wir den Leuten, gut zu leben? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Welche Rolle spielt Gott dabei? In unserem eigenen Leben? In unserem eigenen Zweifel vielleicht manchmal auch? In dem, wo wir manchmal auch selbst nicht weiterkommen? Das auszuhalten, zu sagen, ja, da drin lasse ich los, entsichere ich und glaube, dass Gott mich gebrauchen möchte, dass ich Teil seiner großen Geschichte bin. Mit all dem, was funktioniert und all dem, was manchmal auch nicht funktioniert. Und darüber möchte ich reden. Weil das ist über Gott reden. Ich danke euch für heute Abend und freue mich auf morgen früh.